MENA Watch, der Talk.
Ich darf jetzt herzlich Ari Shalika begrüßen. Man kennt ihn aus Funk und Fernsehen. Er ist Sprecher der israelischen Armee. Er ist aber auch Podcaster und Schriftsteller. Und in seinem Zivilbüro arbeitet er im Büro des Ministerpräsidenten und ist da zuständig für internationale Angelegenheiten. Herr Shalika, herzlich willkommen. Danke für die Zeit. Man muss dazu sagen, Sie sind jetzt gerade in Wien, weil Sie einen Preis erhalten haben, und zwar den Arik Brauer Sonderpreis, Publizistikpreis der Redaktion von Menawatch jedes Jahr vergeben. Und heuer sind Sie einer der Preisträger. Vorab schon herzliche Gratulation zu diesem Preis.
Danke.
Ich möchte beginnen natürlich mit der Schlagzeile der Woche. Das ist die Tötung von Sinwar, dem Hamas-Führer im Gazastreifen. Es gibt viele Geschichten, wie der ums Leben gekommen ist, was genau passiert ist. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen oder aus Ihrer Sicht schildern, wie man Sinwar im Gazastreifen gefunden hat und wie er getötet worden ist.
Naja, also der Mann hat über ein ganzes Jahr sich auf der Flucht bewegt, ne? Und dieses auf der Flucht in erster Linie unterirdisch natürlich und insbesondere im südlichen Gazastreifen, genau an den Orten, wo auch die Weltgemeinschaft uns von abhalten wollte, dass wir nicht weiter vorgehen, insbesondere natürlich der Raum Rafah, insbesondere auch der Raum Grenzraum nach Ägypten. Uns war klar, dass früher oder später Hamas-Funktionäre, unter anderem Sinwar, natürlich die Flucht versuchen werden zu ergreifen, nach Ägypten, über den Grenzübergang dort in Rafah und dann von dort wahrscheinlich weiter. Und das wollten wir natürlich unterbinden. Am Ende wurde er dort erwischt, genau da, wo wir es vermutet hatten, und zwar im südlichen Gazastreifen, irgendwo zwischen Khan Yunis und Rafah, wo im Endeffekt die ganze Zeit Kämpfe stattgefunden haben, seit wir vorgegangen sind in Rafah, mittlerweile seit über einem halben Jahr. Und dort haben wir natürlich geheimdienstliche Informationen gehabt, in welchem Raum ungefähr er sich befinden wird. Und wenn man so langsam weiter und weiter vorgeht und die Schlinge sich langsam zuzieht, dann natürlich, das ist wie bei Kriminellen, dann bewegen sie sich, dann setzen sie sich in Bewegung, weil sie wissen, oh, sie sind mir auf den Fersen. Und genau das hat der Mann gemacht. Und da wurde er erwischt, als er vom Unterirdischen ins Oberirdische gegangen ist, sich dort fortbewegt hat und am Ende in einer Terrorzelle, kann man sagen, aber das waren seine Leibwächter unter anderem, die ihn begleitet haben, dann erwischt wurde. Von der 828, dem 828-Bataillon der israelischen Armee, die dort vor Ort waren, die eine Terrorzelle gesichtet haben, ohne, soweit ich weiß, zu wissen, dass er einer von ihnen ist. Und er dann tatsächlich einer von ihnen war, die dann eliminiert wurden.
Aber trotzdem nochmal die Frage, warum ist das so schwer, dass man nicht innerhalb eines Jahres in einer sehr kleinen, begrenzten Region diese Person schneller aufgespürt hat?
Da gibt es viele Gründe für. Das eine ist, ja, es ist ein begrenzter Raum, aber ein sehr dicht besiedelter Raum. Diese 2 Millionen oder zwischen 2 und 2,5 Millionen Menschen, die dort wohnen, die den Terroristen auch als Schutzschild dienen, die missbraucht werden, benutzt werden, ob das Kinder sind, Frauen sind, Alte, Kranke sind, ob es Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, Kindergärten sind. Das alles wissen wir natürlich. Und da wollen wir als Armee natürlich, wenn ich das so sagen kann, wollen wir einerseits so präzise wie möglich die Terroristen erwischen, gleichzeitig jedoch das internationale Recht, das Völkerrecht achten. Das heißt, wirklich alles daran setzen, Zivilisten außen vor zu lassen. Und das machen uns die Terroristen natürlich extrem schwer. Und weil sie es uns so extrem schwer machen, sind wir von Anfang an langsam, relativ besonnen, um so präzise wie möglich vorgehen zu können. So sind wir vorgegangen. Das dauert natürlich, insbesondere weil nicht nur palästinensische Zivilisten vor Ort sind, sondern auch israelische Zivilisten, die als Geiseln genommen wurden am 7. Oktober 23, die dort natürlich auch als Schutzschilde benutzt wurden und nach wie vor werden. Es sind viele Gründe, die da zusammenspielen, warum man da nicht schneller vorgehen kann. Hinzu kommt natürlich, dass Sinwar dort ein authentischer Gazaner ist, der nicht in den Gazastreifen zu Besuch oder im Urlaub war, sondern dort groß geworden ist. Er kennt dort jede Ecke, jedes Gebäude, jeden Wohnblock und jeden Tunnel. Und das ist sein Backyard. Und in diesem Backyard weiß er, wie er sich vorzubewegen hat, natürlich mal als Frau gekleidet, mal als alter Mann gekleidet, mal als sonst was gekleidet, um sich dort natürlich von Tunnel zu Tunnel unter anderem vorzubegeben, um uns zu entwischen.
Jetzt hätte sich Sinwar wahrscheinlich jederzeit absetzen können. Es gibt natürlich Möglichkeiten, nach Ägypten zu kommen. Verstehen Sie, warum er es nicht gemacht hat?
Ja, zum einen, weil wir natürlich vor Ort waren. Also er weiß natürlich, dass die israelische Armee da viele Möglichkeiten hat, ihn zu erwischen. Wenn er sich oberirdisch bewegt, da läuft er Gefahr, gesichtet zu werden. Da gibt es viele Erkennungsmerkmale natürlich. Zum anderen kommt natürlich, dass wir vermutet haben, dass er früher oder später nach Ägypten gehen möchte. Und deshalb wir natürlich da auch an dem Philadelphia-Korridor, im unmittelbaren Grenzraum zwischen Ägypten und Israel, uns positioniert haben, um dort natürlich alles andere, was da nicht hingehört, zu vermeiden. Das eine ist Waffen, das andere ist Terroristen, die hin und her gehen könnten und unter anderem natürlich auch ein Fluchtversuch von Sinwar zu unterbinden.
Sie haben es vorher schon gesagt, es sind immer noch 100 Geiseln in Gefangenschaft. Was weiß man von diesen Menschen? Weiß man, ob sie noch am Leben sind? Und gibt es ansatzweise einen Plan, wie man diese Geiseln befreien könnte? Wir reden jetzt von über einem Jahr, seit sie gefangen sind. Wie groß ist die Chance, dass diese Menschen überhaupt noch leben?
Also wir gehen davon aus, dass einige Dutzend definitiv noch am Leben sind. Aber jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag, der eventuell schlechte Nachrichten auch bringen könnte. Wir sind uns der Gefahr bewusst. Wir wollen die Menschen lebendig. Alle, die lebendig sind, lebendig. Und die, die nicht mehr lebendig sind, die teilweise am 7. Oktober als Leichen entführt wurden, wir wollen sie auch als Leichen zurückhaben bei ihren Liebsten. Wir sind nach wie vor bei der Zahl 101 Menschen, die entführt wurden. Und da
Die jetzt
sehen
noch im Gaza
immer
sind,
noch
ja.
im Gazastreifen und da sehen wir zwei Wege, wie man sie befreien könnte und kann. Beides sind militärische Wege. Der eine Weg ist militärische Operation, wo man sie tatsächlich mit den eigenen Flossen rauszieht, indem man dort mit einem Einsatzkommando vor Ort, wie zum Beispiel im Falle Noor Arghamani, dann weiß, nachrichtendienstlich, wo sie sind, dann ein Zugriff startet und sie dann möglichst lebendig natürlich aus den Klauen der Terroristen fischt. Das ist militärischer Einsatz. Der zweite Weg ist militärischer Druck. Und durch militärischen Druck, wie bei Sinwar, wo er angefangen hat, sich in Bewegung zu setzen, dass man da auch wieder die Schlinge zuzieht, dass man der Gegenseite, dem Feind natürlich klar macht, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr nachgibt. Weil ihr versteht, wir sitzen euch im Nacken. Und sie so sehr unter Druck setzen, militärischer Druck, dass sie einem Abkommen zustimmen. Und dieses Abkommen, was wir im November zum Beispiel hatten, 6 Tage lang, wo Geiseln freigelassen wurden im Austausch für Waffenruhe und für palästinensische Terroristen und Gefangene, wurde am 1. Dezember morgens um 6:30 Uhr von der Hamas wieder aufgelöst, als sie angefangen haben, wieder zu schießen. Und wir haben gehofft, dass so ein Abkommen eventuell, und das kann jetzt auch passieren nach Sinwars Tod natürlich, dass ein Abkommen eventuell tatsächlich kommen könnte.
Das heißt, Sie rechnen damit, dass ein Abkommen vielleicht jetzt einfacher ist nach dem Tod Sinwars, oder wird das jetzt schwieriger, weil man eigentlich eben nicht weiß, mit wem man reden möchte oder mit wem man reden spricht? Es gibt ja auch keine Kommandostruktur, also keine neue der Hamas. Macht es das einfacher oder macht es schwieriger?
Also es gibt tatsächlich Menschen auch im deutschsprachigen Raum, die der Ansicht waren oder sind, dass Sinwar ein Mann war, mit dem man irgendwas bereden konnte oder
Konnte man natürlich nicht.
konnte man natürlich nicht. Der Mann war eine Hürde und nichts anderes als eine Hürde. Das war ein Megaterrorist, der im Endeffekt auch im israelischen Gefängnis saß, weil er Palästinenser ermordet hat. Also er war auch eine Art Monster für die eigene Gesellschaft. Er hat im Gazastreifen eine Art Stasi-Diktatur errichtet, wo er Funktionäre hatte, die nichts anderes zu tun hatten, als andere Menschen anzuschwärzen, die eventuell gegen die Hamas irgendwas sagen oder tun. Und das alles haben wir mit der Eliminierung Sinwars gestoppt. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance für alle und jeden. Das ist eine Chance für die Geiseln, das ist eine Chance für die Gazaner und das ist eine Chance für Seite an Seite in Frieden, hoffentlich und so früh wie möglich.
Die Chance möchte ich jetzt aufgreifen. Sehen Sie Anzeichen, dass Menschen in Palästina, die nichts mit der Hamas zu tun haben, und das sind ja auch nicht wenige, hier die Chance ergreifen, sich vielleicht neu zu organisieren, um zu sagen, stopp, wir wollen das nicht mehr? Gibt es diese Anzeichen? Sieht man das?
Diese Anzeichen gibt's, man sieht es vereinzelt. Natürlich trauen sich nicht alle, irgendwie gegen die Mafia vorzugehen. Das bedeutet in vielen Fällen natürlich Selbstmordgefahr. Und das ist tatsächlich so, so muss man es sich vorstellen, weil für viele Menschen auch im deutschsprachigen Raum, auch hier in Österreich natürlich, man weiß ja nicht, wie es ist, unter Terroristen zu leben. Oder man weiß auch nicht mal, wie es ist, unter einer Diktatur zu leben. Unter einer islamofaschistischen Diktatur. die Stasi kopiert hat. Und da natürlich jeder, der irgendwie sich dagegen setzen, stellen sollte, da läuft man Gefahr. Gefahr selbst, Gefahr Kinder, Gefahr Familie. Und das wollen die wenigsten riskieren. Und deshalb sieht man Anzeichen, aber es sind noch Anzeichen. Die Hoffnung ist, dass durch die Eliminierung Sinoirs hoffentlich jetzt mehr und mehr Menschen die Chance ergreifen, jetzt öffentlich auch zu zeigen, auf Arabisch, in den arabischen Sendern auch, wir haben genug. Sinoir hat nichts anderes als Zerstörung und Tod über den Gazastreifen gebracht mit dem Massaker des 7. Oktober. Wir wollten es nicht. Und selbst wenn wir es gewollt haben, heute wollen wir es nicht mehr. Wir haben gelernt aus unseren Fehlern und wir wollen jetzt wieder Annäherung und Wiedergutmachung.
Das heißt, es gibt zarte Pflänzchen, wenn ich das so ausdrücken kann, die Hoffnung geben, dass es ein Umdenken bei vielen Menschen gibt, beziehungsweise dass sich jetzt viele Menschen auch trauen, etwas zu sagen, was sie ja vorher nicht gekonnt haben, was sie ja erwähnt haben, welche Islamisten, faschistische Diktatur, die Hamas innerhalb des Gazastreifens selbst aufgezogen hat. Jetzt gibt es immer wieder Kritik aus dem Westen, dass Israel gegen die Zivilbevölkerung, man versucht zwar präzise Schläge zu machen, aber trotzdem, dass die Opferzahl in der Relation, sagt man immer, ist die Kritik zum 7. Oktober einfach nicht mehr stimmt. Die Zahlen kann man nicht verifizieren, aber laut Hamas sind es um die 40.000 Menschen, die gestorben sind. Wie viele Hamas-Kämpfer darunter sind, wissen wir nicht. Es ist aber trotzdem eine sehr hohe Anzahl von zivilen Opfern. Wie antworten Sie darauf?
Sie haben es selbst schon mehr oder weniger beantwortet. Das eine ist natürlich, dass, was ich sagen kann und was die israelische Armee und Israel an sich, wir waren weder auf der Suche noch sind wir auf der Suche nach zivilen Opfern. Das ist nicht unser Ziel. Jedes zivile Opfer auf der Gegenseite, Mann, Frau, Kind, alt, jung, spielt keine Rolle, ist ein Opfer zu viel. Da muss man alles dran setzen, dass man ziviles Leid, soweit es geht, vermindert und außen vor lässt. Das habe ich vorhin auch noch mal kurz erwähnt, aber das ist das große Aber. Wir wurden in diesen Krieg reingezogen, nicht weil wir es wollten. Wir haben alles getan, um es zu vermeiden die letzten Jahre, sondern wir wurden überfallen von der Terrorführung des Gazastreifens mit einem brutalen Massaker, wie das jüdische Volk es das letzte Mal zu Zeiten des Holocaustes hatte. Und da gab es keinen Weg mehr zurück. Das heißt, wenn eine Kriegspartei so ein Massaker anrichtet und dann man als Opfer in den Angriff übersteigt, um den Gewalttäter, sage ich jetzt mal, zu stoppen. Und dazu wurden wir gezwungen, haben wir natürlich seit dem 8. Oktober vergangenen Jahres spätestens, waren wir uns alle einig in Israel, dass wir die Hamas in die Knie zwingen müssen. Und die Hamas, das ist nicht ein Mensch, das sind nicht zwei Menschen, das ist eine Terrorführung, die im Gazastreifen leider Zehntausende administrative, unbewaffnete Funktionäre hatte und nach wie vor hat, die dort den Gazastreifen seit 2007 in ihren Händen halten, sich dort komplett ober- und unterirdisch eingebuddelt haben, wenn man so möchte. Nichts geht rein, nichts geht raus aus dem Gazastreifen ohne die Erlaubnis der Hamas-Führung und ihrer verschiedenen Bataillone, die sie dort im gesamten Gazastreifen aufgestellt haben. Und das ist eine Situation, die bei uns hereingebrochen ist, wo wir natürlich alles dran setzen, wie gesagt, Zivilisten außen vor zu lassen. Auch Zivilisten, die Hamas eventuell gewählt haben 2006. Auch Zivilisten, die eventuell mit Hamas bewaffnetem Flügel Al-Qassam verwandt sind. Das spielt alles keine Rolle, sondern Zivilist bleibt im Endeffekt Zivilist. Und wenn wir kurz bei Zahlen sind, Sie haben selber gesagt, die Hamas, das Gesundheitsministerium der Hamas, das ist auch Hamas, aber Sie nennen es Gesundheitsministerium, reden von 40.000. Selbst wenn diese Zahl stimmen sollte, und unsere Zahlen in der israelischen Armee ist, dass wir um die 20.000 Terroristen eliminiert haben in den letzten 12,5 Monaten, dann sind wir bei einer Quote von 1:1. Die Zivilistenopfer sind viel zu viel natürlich. Das hätte, wenn es weniger hätten sein können, wäre es umso besser. Aber wenn wir kurz den asymmetrischen Krieg Israels jetzt beobachten der letzten 12 Monate und ihn vergleichen mit anderen westlichen Armeen in asymmetrischen Kriegen, sei es in Afghanistan, sei es im Irak, sei es wo auch immer, eine Quote von 1:1 im asymmetrischen Krieg hat keine andere Armee jemals in so einem dicht besiedelten Raum, sage ich jetzt mal, über so einen langen Zeitraum geschafft. Und das deutet natürlich offensichtlich darauf hin, dass die israelische Armee nicht einfach so um sich herum ballert, sondern alles daran setzt, dass man Zivilisten und Terroristen trennt. Auch wenn die Gegenseite es einen sehr, sehr schwierig macht.
Und trotzdem, wenn man sich weltweit die Reaktionen anschaut, gibt es eine Opferumkehr. Israel wird als der Aggressor gesehen, die Palästinenser als die Opfer, also die Hamas in dem weitesten Sinn. Wie erklären Sie sich das? Warum hat Israel diesen Infokrieg eigentlich verloren?
Eine Woche nach oder eineinhalb Wochen nach Kriegsausbruch habe ich die deutsche Außenministerin getroffen, Annalena Baerbock in Netivot. Und sie hat mir ins Ohr geflüstert am Ende unseres Gespräches, Herr Shalika, Sie wissen, die internationale Solidarität, die jetzt noch eineinhalb Wochen nach Kriegsausbruch besteht, wird langsam aber sicher abbröckeln und es wird sich auf den Kopf stellen. Und dann habe ich ihr gesagt, liebe Frau Außenministerin, bleiben Sie stabil. Alle wussten, dass nur eine Frage der Zeit ist, bis der antisemitische Sumpf, der antisemitische Abschaum überall auf der Welt diese Situation nutzen wird, um wieder gegen den einzigen jüdischen Staat auf der Welt, der alles daran setzt, tatsächlich seine Geiseln, seine eigenen Bürger und Bürgerinnen zurückzubringen, der jeden Tag beschossen wird aus allen Windrichtungen von sieben verschiedenen Akteuren, vom Iran über Syrien, Irak, Jemen, Houthis, über die libanesische Hisbollah bis in den Gazastreifen rein, plus Terror im Land selbst, wo alle zwei, drei Tage ein Terroranschlag von palästinensischen Attentätern leider auch Tote fordert. In so einer Situation, dass man da aus Israelis und Israel Täter machen möchte, das lässt tief blicken. Das lässt tief blicken in auch die Weltgemeinschaft leider. In 2000 Jahren Diaspora haben Juden immer wieder, waren Juden immer wieder Pogrom ausgesetzt, immer wieder Massakern. Der Höhepunkt war natürlich die Shoah. Und seit der Shoah haben wir deshalb auch unter anderem diesen Staat natürlich, der uns allen sehr wichtig ist, damit wir genau diese Art von Pogrom und Massaker, die wir in den letzten 2000 Jahren immer wieder wegen Antisemitismus begegnet sind, dass wir da einen eigenen Staat haben, der uns davor beschützt. Und als am 7. Oktober vergangenen Jahres genau an dem Ort, wo eigentlich es nicht hätte kommen sollen, so ein Massaker passiert ist, das hinterlässt eine doppelt so tiefe Wunde, weil genau an diesem Ort hätte es nicht passieren sollen. Doch der Antisemitismus weltweit hat sich auch nach der Shoah ist nicht verschwunden.
Er ist nicht verschwunden. Ich möchte jetzt von Gaza, Sie haben es ja vorher schon gesagt, Israel hat einen Mehrfrontenkrieg in den Libanon gehen. Die Hisbollah hat am 8. Oktober 2023 eigentlich Israel den Krieg erklärt. Das geht immer ein bisschen unter. 60.000 Menschen sind oder 70.000 Menschen sind aus dem Norden von Israel geflüchtet, weil es einfach nicht mehr sicher ist, dort zu leben. Seit ein paar Wochen wird intensiv im Libanon gekämpft. Das ist der Hisbollah-Führer Nasrallah getötet worden. Können Sie uns sagen, wie Sie gegenwärtig die Situation im Libanon einschätzen, wie lange wird das noch gehen, beziehungsweise wie sehr ist die Hisbollah geschwächt worden? Wir erinnern uns auch an diese Pager-Attacke, die ja Israel nicht zugibt, aber wahrscheinlich aus Israel stammt. Wie weit ist die Hisbollah derzeit geschwächt und wie lange wird das noch gehen im Libanon?
Die Hisbollah ist eine Mega-Terrororganisation, eine Terrorarmee, die nicht aus mehreren Funktionären, sondern auch aus mehreren 10.000 Funktionären besteht, mit mehreren 100.000 Waffen verschiedenster Sorte, von der einfachen Pistole bis hin zu Langstreckenwaffen, die ganz Israel abdecken. Und das als Terrormiliz, da gibt es keine Terrormiliz weltweit, die so ein Waffenarsenal in ihrem Besitz hat. Und hinzu kommt natürlich, dass die libanesische Hisbollah einen starken Rücken hat, einen Patron, und dieser Patron sitzt in Teheran, das ist das iranische Mullah-Regime. Und wenn man das als Terrororganisation, als Terrormiliz oder Terrorarmee hat, dann ist man natürlich schon ein ganz anderes Level an Herausforderungen. Und diese Herausforderungen, die begegnet Israel immer wieder, insbesondere natürlich jetzt wieder seit Kriegsausbruch auch von Seiten der libanesischen Terroristen am 8. Oktober vergangenen Jahres. Aber sie ist insbesondere auch eine Gefahr für den das innere Zusammenleben im Libanon selbst, wo ja auch seit 50, 60 Jahren, seit 1970 Bürgerkrieg herrscht zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppierungen. Und die Hisbollah dort natürlich, die eine Minderheit, also die Schiiten sind eine Minderheit im Libanon, dort natürlich auch den Staat in ihren Händen eigentlich haben.
Geiselhaft kann man fast sagen.
Man kann sagen, in Geiselhaft haben und eine Art Staat in Staat System auf die Beine gestellt haben, wo sie sich langsam aber sicher auch in die Politik Beiruts reingebracht haben und dort auch die stärkste Kraft sind. Das heißt, man hat die libanesische Armee, man hat die Hisbollah-Armee und die Armee, die dort im Land das Sagen hat, ist die Hisbollah-Armee. Und das ist eine traurige Realität, wo die Weltgemeinschaft viele Jahre nichts gesagt hat, nichts getan hat. Das Einzige, was man getan hat, ist UN-Sicherheitsresolutionen verabschieden. 1559, 1701 hat tausende UNIFIL-Soldaten nach Libanon geschickt, die dort auf Beobachterstatus sind. Aber am Ende haben sie nichts gebracht. Am Ende hat die UN nichts getan, wirklich um Frieden zu gewährleisten, weil seit dem 8. Oktober wird Israel beschossen, mittlerweile mit über 13.000 Raketen und Drohnen, die tödlich in Israel explodieren und Menschenleben fordern. Und auch da hat die UN in den letzten über 12 Monaten nichts getan, um UN-Sicherheitsratresolutionen durchzusetzen gegen den Libanon. Und auch hier in diesem Fall sind wir wieder in einer Situation, wo der Antisemitismus weltweit sein Gesicht zeigt, weil 11,5 Monate wurde Israel beschossen, es hat niemanden gejuckt. Die UN hat sich nicht zum Libanon geäußert. Und kaum ist Israel in die Offensive gegangen, kaum hat Israel angefangen zuzuschlagen, weil wie sagt man, Angriff ist die beste Verteidigung, wenn Diplomatie irgendwann nicht mehr funktioniert, nach 11,5 Monaten, teilweise 200 bis 250.000 Israelis nicht mehr in ihren eigenen Wohnungen leben konnten in letztes Jahr, ist Israel in die Offensive gegangen. Kaum ist Israel in die Offensive gegangen, plötzlich hat sich die UN gemeldet, plötzlich haben sich internationale Medien, plötzlich gibt's Interesse am Krieg zwischen Israel und dem Libanon, wo auch wieder Täter-Opfer-Umkehr gemacht wird, wo Israel wieder als der Aggressor gezeigt wird, als ob man Interesse hätte, die UN dort anzugreifen, als hätte man Interesse, dort irgendwelche Dörfer anzugreifen. 11,5 Monate wurde man genau aus diesen Dörfern beschossen. Doch niemand hat was gesagt. Und da sehen wir als Israelis leider sehr viel Schwarzes vor uns, sehr viel Traurigkeit, wenn man rausguckt aus dem eigenen Fenster in die Welt und man merkt irgendwie, dass man leider oft im Stich gelassen wird.
Sie fühlen sich allein gelassen. Aber kann man die ganze Kritik wirklich auf Antisemitismus reduzieren oder gibt es auch Fehler, die Israel gemacht hat? Also die Regierung Netanyahu in der Kriegsführung etc.?
Ja, alle machen Fehler. Jeder Staat macht Fehler, jede Armee macht Fehler, ich mache Fehler, sie machen Fehler. Aber trotzdem, im Angesicht der Tatsache, dass Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird auf massivste Weise, geht es nicht um Fehler machen. Fehler kann man machen im Krieg sowieso. Leider, das ist die Situation, ein Krieg, den wir weder mit dem Gazastreifen noch mit dem Libanon angezettelt haben. Doch wenn man jetzt nach 12 Monaten, wo Israel immer noch nach wie vor jeden Tag beschossen wird, aus allen Windrichtungen, immer noch davon redet, dass Israel am Eskalieren ist, dass Israel Aggressor ist, ist es nur Unwissen oder steckt auch ein Stück weit Voreingenommenheit dahinter?
Ich glaube, es ist beides eine Kombination wahrscheinlich. Darf ich nur mal fragen zum Libanon, wie ist das Kriegsziel? Also was möchte man erreichen? Die Hisbollah so zu schwächen wie etwa die Hamas im Gazastreifen, das würde ja auch implizieren, dass man sehr viel zerstören muss. Das passiert ja gerade, es werden viele Dörfer und Tunnel angegriffen etc. Also wie stellt man sich das vor, dass man die Hisbollah in die Knie zwingt?
Einfaches Kriegsziel. Es ist ein ganz, ganz einfaches Kriegsziel, was jeder Staat genauso auch machen würde. Unser Ziel ist es, dass 60.000 Israelis, die nach wie vor nicht in ihren eigenen Häusern leben im Norden Israels, die in irgendwelchen Hotels untergebracht sind, die in irgendwelchen Wohnungen von Familienmitgliedern, wo Kinder und Alte nicht mehr in ihrem eigenen System leben können, sondern weit weg davon, weil sie beschossen werden seit einem Jahr, dass sie wieder zurück in ihre eigenen vier Wände können, ohne beschossen zu werden und ohne, dass sie Gefahr laufen, Opfer von einem weiteren 7. Oktober-ähnlichen Massaker aus dem Libanon zu werden. Das ist das Einzige, was wir wollen, das ist das Einzige, was wir tun. Und um das in die Tat umzusetzen, sind wir auch hier in die Offensive gegangen, weil international nichts passiert ist, um die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah irgendwie in die Schranken zu weisen. Und jetzt müssen wir leider auf gut Deutsch die Drecksarbeit leisten, und zwar den Grenzraum zwischen Israel und dem Libanon klären von Terroranschlägen, Infrastruktur, Terrorinfrastruktur, die als Abschussrampe dienen könnte, dass tausende Terroristen rüberkommen. Hassan Nasrallah hat es mehrmals gesagt, dass sie einen ähnlichen Terroranschlag wie die Hamas vorhatte und auch jetzt gerne noch durchgesetzt hätten. Und dagegen gehen wir natürlich vor. Was Ende des Krieges sein könnte, wäre natürlich zum einen, dass der Beschuss aufhört aus dem Libanon, zum zweiten, dass die libanesische Terrormiliz einfach UN-Sicherheitsrat-Resolutionen annimmt.
Einhält.
Und einhält, das heißt, hinter den Litani-Fluss sich bewegt. Im südlichen Libanon haben keine Terroristen, ganz sicherlich nicht bewaffnete Terroristen, irgendetwas zu suchen. Und solange das nicht umgesetzt wird, sehen wir uns zu 100% im Recht, dagegen vorzugehen.
Müssen wir natürlich über den Architekten dieser ganzen Konflikte und des Krieges reden, das ist der Iran. Der Iran finanziert die Hisbollah seit Jahren, der Iran finanziert die Hamas, der Iran finanziert die Houthis. Der Iran finanziert Milizen im Irak, in Syrien. Es stellt sich natürlich die Frage, warum hat man keine Antworten gefunden die letzten Jahre gegen das Mullah-Regime im Iran? Seitens des Westens, vielleicht auch seitens Israel. Warum hat man dieses Regime nicht ansatzweise in seine Grenzen oder in seine Schranken weisen können?
Der Iran ist ein regionaler Player, ein regionales Machthaus. Und Khomeini, der damals nach der Islamischen Revolution dort die Zügel in die Hand genommen hat, hat unter anderem gesagt, dass er die Islamische Revolution in die Welt hinaustragen möchte, den Export der Islamischen Revolution. Was er damit natürlich gemeint hat, ist die schiitisch-islamische Revolution, insbesondere natürlich im muslimischen Raum umsetzen. Und wir sehen das jetzt hier auch, indem sie natürlich überall ihre Finger im Spiel haben, vom Libanon über Syrien, Irak runter bis in den Jemen. Sie versuchen sich auch irgendwo im Bahrain, in Saudi-Arabien, in den Emiraten. Also es gibt keinen Staat zwischen Israel und dem Iran. Okay. Und wie eine Krake und um Israel und den Iran noch darüber hinaus, wo der Iran tatsächlich das Mullah-Regime versucht, die Länder und die politische Ebene dort zu unterwandern. Und in vielen Ländern haben sie dort eigentlich das Ruder an sich gerissen. So wie im Libanon zum Beispiel, wo die Schiitenmiliz Hisbollah, das sind zwar authentische Libanesen, aber weil es Schiiten sind, haben sie in erster Linie Treue zum Iran, zur schiitischen Republik. Und genauso funktioniert das jetzt leider auch im Irak und im Jemen und in anderen Teilen der Region. Gerade die Hamas und der islamische Dschihad, die palästinensischen Terrorbewegungen, sind sunnitischer Natur, was nochmal ein anderes Thema ist, was auch interessant zu beobachten ist. Aber es geht hier im Endeffekt aus dem Iran raus, geht es um Machtpolitik, um den Export des schiitischen Islams natürlich. Und warum der Westen da viele Jahre nicht genug getan hat oder nicht wirklich versteht, weil der Westen, auch Deutschland und Österreich, am Ende, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich den Nahen Osten verstehen, nicht wirklich die Kultur dort verstehen. Man versteht ja nicht mal wirklich, was auf eigenen Straßen passiert, wenn wir über Parallelgesellschaften reden. Da wird auch immer gerne aus dem Kuckuckshaus gesprochen über die, wie sie sich benehmen, wie sie sich das machen und jenes machen. Aber am Ende versteht man sie kaum. Man versteht sie kaum, weil man auch kein großes Interesse hat, wenn es einen nicht selber betrifft, dass man dagegen vorgeht. Wenn man selber bedroht wird, dann erst versteht man, worum es geht. Solange es die anderen sind, kann man sagen, naja, Schwamm drüber, es sind Einzelfälle. Und der Iran, so aus westlicher Sicht, solange er den Westen nicht bedroht, dann ist es eventuell nur ein regionales Problem. Als der Iran angefangen hat, die Russen mit Drohnen zu bewaffnen, für den Krieg in der Ukraine zum Beispiel, plötzlich wurde die iranische Rüstungsindustrie interessant, weil diese Rüstungsindustrie über Russland und Ukraine eventuell auch Europa treffen könnte. Das heißt, am Ende geht es einem nur um den eigenen Spiegel. Man guckt in den eigenen Spiegel und wenn es einen nicht selber wirklich betrifft.
Aber trotzdem nochmal die Frage, was hätte man tun müssen? Es hat das Atomabkommen gegeben, das unter Obama gemacht worden ist. um den Iran daran zu hindern, eine Atombombe zu bauen. Experten sagen, man hat es nicht verhindert, sondern man hat es nur rausgezögert. Donald Trump hat das Abkommen gestoppt, hat dann wieder neue Sanktionen gemacht. Trotzdem ist der Iran drauf und dran, eine Atombombe zu bauen. Es wird Uran angereichert. Man weiß es nicht, ob es nächste Woche ist oder in ein paar Monaten. Was könnte der Westen oder die USA tun, um wirklich dieses Mullah-Regime ansatzweise zu bremsen?
Naja, man sagt in der internationalen Diplomatie immer Sticks and Carrots, mhm. Zuckerbrot und Peitsche. Der Westen hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, verlernt, was Peitsche bedeutet. Und Peitsche ist ungemütlich. Peitsche bedeutet Stress. Peitsche könnte auch Blut bedeuten. Das ist alles wirklich traurig, dass es das leider gibt. Aber nicht umsonst gibt es dieses Saying, Sticks and Carrots. Mhm. So funktioniert die Welt, so funktioniert der Dschungel. Und wir leben als Welt, als Menschen nach wie vor leider auch in Teilen der Welt im Dschungel. Und wenn man diese Mentalität immer wieder nur mit Zuckerbrot versucht zu füttern, mit der Hoffnung, dass diejenigen, die einen abgrundtief hassen, irgendwann ihren Hass ablegen könnten, weil man ihnen den ganzen Tag Zuckerbrot zuschmeißt, dann täuscht man sich. Und diese Täuschung ist, was im Endeffekt den Westen blind gemacht hat und und dazu gebracht hat, dass man untätig war. Sehr oft untätig war und hinausgezögert hat. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich Dinge bewegen. Und diese Dinge, die sich bewegen können, das müssen wir jetzt hoffen, wo Israel mit den Amerikanern und mit anderen internationalen Partnern, insbesondere auch arabischen Partnern im Nahen Osten, eventuell haben wir jetzt eine Chance, dass bestimmte Dinge, die man viele Jahre versäumt hat, dass man diese Dinge jetzt gerade biegt. Und das nicht für heute Morgen, sondern mit Blick in die Zukunft. Blick in die Zukunft unserer Kinder, damit in 10, 20, 30 Jahren es nicht noch schlimmer wird, weil ein kleines Monster, das man nicht stoppt, wird zu einem großen Monster.
Es hat der Iran zweimal Israel erstmalig mit Raketen angegriffen, sind alle abgewehrt worden, es ist kaum etwas passiert. Die ganze Welt wartet, was die Gegenreaktion sein wird oder sein könnte. Die Amerikaner haben Israel gebremst, keine Atomanlagen, keine Ölanlagen, das hat andere Gründe. Ist mit einem größeren Schlag zu rechnen? Wenn ja, was könnten die Ziele sein? Und zweite Frage dazu, wann wird das passieren?
Wann was passieren wird, weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, könnte ich darüber auch keine Informationen geben. Das ist selbstverständlich. Aber dass Israel gezwungen ist im Endeffekt nach einem wiederholten Male, wo man angegriffen wurde, und zwar direkt aus dem Iran, sowohl am 14. April als jetzt vor zweieinhalb, drei Wochen, insgesamt 500 Flugobjekte aus dem Iran nach Israel direkt geschossen wurden. Das sind ballistische Raketen, die über 1400 Kilometer fliegen. Das sind enorme Dinger, teilweise 7 Meter lang. Wenn die in einem Haus einkrachen, jetzt hier zum Beispiel in der Wiener Innenstadt, würden die das ganze Haus in den Abgrund stürzen. Und alles, was sich drin befindet. Also das ist eine ganz, ganz klare Ansage aus dem Iran. Hinzu natürlich die Kamikaze-Drohnen. Also insgesamt 500. Man kann sagen, Schüsse, die abgegeben wurden. Und jetzt ist die Frage, wird Israel darauf reagieren? Da steht vieles natürlich im Blickpunkt. Natürlich alle möglichen Infrastrukturziele. Hinzu kommen natürlich alle möglichen Armee, Raketen und andere Einheiten, die natürlich in Frage kommen könnten. Und die große Frage natürlich, Terroristen mit Blut an ihren Händen selbst auch. Und das sind alles Ziele, die legitim sind. Und die Frage ist, ob man das eine oder das andere oder das dritte macht oder ob man sowohl als auch macht. Und in einer Zeit, wo die Amerikaner sich auch im Wahlkampf befinden, 2, 3 Wochen vor den Wahlen in Amerika, ist das natürlich ein Stück weit eine Zeit, wo es bestimmte Menschen gibt, die das vermeiden wollen. Andererseits jedoch auch jetzt eventuell im Schatten vom Wahlkampf oder im Schatten von Sinwars Eliminierung und natürlich Hassan Nasrallahs Eliminierung vor wenigen Monaten, dass da eventuell es eine Chance gibt, wie gesagt, mit Blick in die Zukunft, dass man es jetzt eventuell hoffentlich richtig macht.
Letzte Frage, bevor wir dieses Gespräch leider aus Zeitgründen beenden müssen. Der Krieg geht jetzt seit einem Jahr in Israel. Die israelische Armee ist eine der stärksten Armeen im Nahen Osten. Und trotzdem, wie lange hält das diese Armee noch aus? Also Wie lange hält eine Gesellschaft das aus, dass sich permanent in einem Kriegszustand befindet? Was macht das mit dieser israelischen Gesellschaft? Kann man als Bürger dieses Landes ansatzweise einen optimistischen Blick in die Zukunft haben?
Krieg ist bitter. Niemand in Israel wollte Krieg. Ich kenne niemanden in meinem familiären oder Freundesumkreis, die sich Krieg gewünscht haben. Doch der 7. Oktober hat für alle alles auf den Kopf gestellt. Und solange Geiseln auch im Gazastreifen gehalten werden, solange wir aus allen Windrichtungen beschossen werden, ist für viele Israelis klar, jetzt müssen wir, jeder, uns auch dafür einsetzen. Einer macht es, indem er im Einsatz ist, in einer Infanterieeinheit an der Front. Der andere, wie ich, ist als Sprecher im Einsatz. Und der Dritte ist vielleicht nicht im Einsatz, aber gibt Rückendeckung, indem er irgendwie zustimmt. Und das alles ist eine Zeit, die schwierig ist. Das sind mittlerweile 12,5, 13 Monate fast, wo wir uns in dieser Ausnahmesituation befinden mit Ups und Downs. Und da muss man natürlich auch im internationalen Vergleich und überhaupt, wenn wir zurückgucken in die Geschichte, ist diese Kriegssituation, ist das eine lange Situation oder eine kurze Situation? Es gibt Kriege, die haben viele Jahre gedauert, Jahrzehnte teilweise. Und aus israelischer Sicht versucht man Kriege und Konflikte so kurz wie möglich zu halten, wie den Sechstagekrieg zum Beispiel, Yom Kippur-Krieg oder selbst den Libanon-Krieg oder auch die ganzen Operationen vis-à-vis der Hamas. Der längste Konflikt mit der Hamas 2014 ging 51 Tage, das war's. Wir gehen auf 400 Tage. Und wenn es noch weitere 400 Tage dauert, dann soll es so sein. Weil die Ziele, die wir erreichen wollen, und da denke ich, ist ein Großteil der Israelis, steht wie ein Mann hinter diesen Zielen, dass alle Geiseln zurück müssen, auf welchem Weg auch immer, dass der Beschuss aufhören muss auf uns, aus dem Libanon, aus dem Iran, aus anderen Ländern, dass der Tag nach diesem Krieg im Gazastreifen eine neue Realität bringen muss, damit nicht noch ein 7. Oktober-Massaker eventuell ansteht. Das sind alles Dinge, wo ein Großteil der Israelis einer Meinung ist und bereit ist, noch ein Stück weit zu leiden, damit der Tag, der danach kommt, ein besserer Tag wird für alle.
Der 7. Oktober hat einen Riesenbruch zwischen Israelis und Palästinensern gebracht. Die beiden Völker sind noch weiter auseinanderdividiert geworden. Haben Sie da irgendeine Hoffnung, wie man das wieder kitten kann bzw. kitten muss? Weil beide müssen zusammenleben. Das ist ein Zustand, der nicht auf Jahrzehnten weiter so gehen kann. Gibt es da ansatzweise aus der Zivilgesellschaft das Bemühen oder das Drängen darauf, dass man sagt, der 7. Oktober war eine Zäsur, wir müssen diesen Krieg führen, aber es gibt auch ein Danach. Und dieses Danach müssen wir jetzt planen und jetzt organisieren?
Solange 101 Geiseln dort im Gazastreifen festgehalten werden, fällt es vielen Israelis schwer, überhaupt an Frieden, an wirkliche Freundschaft, an Versöhnung glauben zu können. Wenn die 101 Geiseln zurück sind, dann sind wir wieder in einer anderen Zeit angekommen, wo viele Israelis wieder sagen werden, es ist passiert, was passiert ist, war schrecklich, aber mit Blick in die Zukunft ist das einzige Vernünftige, dass wir uns annähern, dass wir Frieden suchen und auch ich bin so. Auch ich war vor dem 7. Oktober immer auf meine Weise damit beschäftigt, Brücken zu bauen, ehrliche Brücken, keine Fake-Brücken. Ich nenne Probleme beim Namen. Und das mögen viele natürlich nicht. Andererseits jedoch glaube ich nicht dran, dass man bestimmte Dinge rosa reinwäscht. Sondern Probleme muss man beim Namen nennen. Und eines dieser Probleme ist leider, dass auch von der palästinensischen Seite, und da müssen wir ganz ehrlich diese Dinge ansprechen, ein Großteil der Palästinenser einfach nicht bereit ist, Israel zu akzeptieren. Eine jüdische Präsenz zu akzeptieren. Und das zeigt nicht nur der 7. Oktober, sondern Meinungsumfragen von palästinensischen Forschungsinstituten aus Ramallah im Juni 23 vor dem 7. Oktober und im Juni 24 nach dem Massaker, wo 2/3 der Palästinenser im Gazastreifen und in der Westbank d'accord waren mit der Hamas, d'accord waren mit dem Massaker. Und sich die Hamas als Führungskraft gewünscht haben, 51% der Palästinenser. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir noch einen langen Weg haben vor uns, wo wir niemals naiv unsere Nachbarn in die Augen schauen dürfen. Unsere Nachbarn sind nicht die Nachbarn der Schweiz, nicht die Nachbarn Österreichs, sondern es sind unsere Nahost-Nachbarn, wo man nach wie vor an Sticks and Carrots festhalten muss. Zuckerbrot und Peitsche. Diejenigen, die Frieden wollen, das haben die Abraham-Abkommen gezeigt, die haben Frieden bekommen. Emirate, Marokko, Bahrain, hoffentlich bald auch Saudi-Arabien nach diesem Krieg und andere moderate arabische und muslimische Staaten. Jeder, der Frieden will, bekommt Frieden. Wer keinen Frieden will, wer uns an die Gurgel möchte, wer unsere Kinder ermorden möchte, der wird unsere Peitsche fühlen.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.